NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. In wenigen Stunden enden die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Dazu Berichte und ein Kommentar mit der Frage, ob das IOC so weitermachen kann wie bisher. Weitere Themen: Türkischer Geheimdienst MIT führt angeblich 6000 Spitzel in Deutschland. Lieferstreit bei Volkswagen, die Bänder stehen ab morgen still. Ein Jahr nach der Flüchtlingstragödie in einem LKW in Österreich. Bundesinnenminister de Maizière will die Gesichtserkennung und das Rucksackverbot in Deutschland. Abschluss der Gamescom in Köln und Lettland feiert 25 Jahre Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Nach dem Terroranschlag im südtürkischen Gaziantep mit mindestens 51 Toten hat die Bundesregierung zugesichert, im Kampf gegen den Terrorismus weiter eng an der Seite der Türkei zu stehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel drückte in einem Telegramm ihr Mitgefühl und Beileid aus. Auch die EU-Kommission und die NATO sicherten der Regierung in Ankara Solidarität zu. Zu den bisher bekannten Hintergründen der Tat ein Bericht von Thomas Burmann.
In der südtürkischen Millionenstadt Gaziantep trauern die Angehörigen um die Opfer des Terroranschlags. Viele Särge stehen aufgebahrt auf einem Platz im Stadtteil Bahçe Bey. Die Menschen sind erschüttert. Aus den Nachrichten hören sie, dass der Selbstmordattentäter noch ein Kind war, etwa 12 bis 14 Jahre jung, und dass er wohl im Auftrag der Terrormiliz IS die Bombe gezündet habe. Plötzlich mischen sich in die Trauer Buhrufe. Die trauernde Menge ist wütend. Dann Sprechchöre. Mörder Erdogan, rufen die Angehörigen. Sie machen Staatspräsident Erdogan mitverantwortlich für diesen Anschlag. Die Trauernden sind sicher, der Selbstmordattentäter hatte ganz bewusst die Hochzeitsfeier einer kurdischen Familie angegriffen, die sich politisch engagiert. Einige Familienmitglieder gehören der pro-kurdischen Partei HDP an. Die Kurden, die hier trauern, fühlen sich von Präsident Erdogan und der türkischen Regierung im Stich gelassen. Deshalb die Protestrufe. Die pro-kurdische HDP hat heute Nachmittag in einer Erklärung der Regierung vorgeworfen, sie habe Warnungen vor Terroranschlägen durch den IS ignoriert. Vielmehr habe die Regierungspartei AKP tatenlos zugesehen, wie sich die Terrormiliz IS gerade in der grenznahen Stadt Gaziantep ausbreite. Die Terrormiliz IS hatte schon mehrfach gezielt Anschläge gegen Kurden in der Türkei verübt. Präsident Erdogan freilich interpretiert das Selbstmordattentat der vergangenen Nacht völlig anders. Er vermutet zwar auch, dass die Terrormiliz IS hinter diesem Anschlag steckt, aber er zieht gleichzeitig eine Verbindung zur kurdischen PKK und zur Gülen-Bewegung, die für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich gemacht wird. Präsident Erdogan heute Nachmittag:
Türkiye.
Die Türkei ist einem Angriff ausgesetzt, der immer demselben Ziel folgt, auch wenn die Anschläge von unterschiedlichen Terrororganisationen ausgehen. Die Terrororganisationen stehen in engen Beziehungen zueinander. Am 15. Juli hatte die Fethullah Gülen-Terrororganisation Unser Volk angegriffen, aber ohne Erfolg. Deswegen haben die anderen Terrororganisationen nun die Aufgabe übernommen. Erdogan konstruiert einen Zusammenhang, als hätten sich die miteinander verfeindeten Terrororganisationen nun miteinander verschworen zum Angriff auf die Türkei. Für die Angehörigen, die in Gaziantep trauern, ist dieser Streit unerträglich. Einer von ihnen sagt: Es schmerzt immer, wenn jemand stirbt. Besonders schmerzhaft ist es aber, wenn in diesen sinnlosen Tod auch noch die Religion und dann sogar noch die Politik mit hineingebracht werden. Unsere Angehörigen, die hier getötet wurden, waren doch unschuldig. Unser Schmerz ist groß, wir leiden alle. Der Terroranschlag von Gaziantep mit mehr als 50 Toten zeigt somit einmal mehr, welch ein Riss sich durch die türkische Gesellschaft zieht.
Angeblich unterhält der türkische Geheimdienst MIT in Deutschland ein Informantennetz mit über 6000 Spitzeln. Sie würden den MIT mit Angaben über die türkische Gemeinde versorgen. Auch soll der Geheimdienst seine deutschen Kollegen vom Bundesnachrichtendienst aufgefordert haben, gegen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen vorzugehen. Die zuständigen Abgeordneten im parlamentarischen Kontrollgremium fordern deshalb Aufklärung. Dirk Rodenkirch informiert.
Geheimdienstkontrolleure des Bundes zeigen sich alarmiert. Nach Angaben von Hans-Christian Ströbele gibt es unglaubliche geheime Aktivitäten des MIT. Der Grünen-Politiker fordert Auskunft über die Praktiken des türkischen Geheimdienstes in Deutschland. Er verlangt, dass sich das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages nach der Sommerpause mit dem Thema befasst. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Polizei müssten ihre Zusammenarbeit mit der Türkei überprüfen, sagte Ströbele der Welt am Sonntag. Sonst liefen sie Gefahr, bei strafbaren Handlungen mitschuldig zu werden. Auch der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Clemens Binninger, will wissen, wie die Dienste zusammenarbeiten. Der CDU-Politiker schließt nicht aus, dass sich die jüngsten Ereignisse in der Türkei auf die Kooperation der Nachrichtendienste auswirken. Der Spiegel berichtet, der MIT habe den Bundesnachrichtendienst aufgefordert, gegen Gülen-Anhänger vorzugehen. Die Türkei macht den Prediger für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich.
Nach den Terroranschlägen in Deutschland will die Bundesregierung mit einem Maßnahmenpaket die innere Sicherheit verbessern. Doch damit sind schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte verbunden. Noch bevor der Bundestag überhaupt darüber debattieren konnte, schlagen die politischen Wellen hoch. Grüne, Teile der SPD und die FDP halten Maßnahmen wie ein Rucksackverbot oder die Gesichtserkennung für problematisch. Informationen von Julia Barth.
Schon jetzt haben Privatpersonen die Möglichkeit, Menschen zu fotografieren und dann über eine Gesichtserkennungssoftware im Internet herauszufinden, ob es sich dabei um eine prominente Person handelt. Eine ebensolche Software soll nach dem Willen von Innenminister Thomas de Maizière künftig auch Sicherheitsbehörden nutzen können, um Verdächtige per Videoüberwachung etwa an Flughäfen oder Bahnhöfen auszumachen. Entsprechende Systeme werden bereits erprobt. Der Vorschlag ist Teil des Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Sicherheit in Deutschland, das de Maizière vor einer guten Woche vorgestellt hat. Da sagte er:
Mein Ziel ist es, Lichtbilder und moderne Gesichtserkennungssysteme auch für die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu nutzen. Perspektivisch sollen sie mit vergleichbarer Zuverlässigkeit wie bei einem Fingerabdruck zur Identifizierung von Personen eingesetzt werden können.
Dass das in der Praxis gelingt, daran hat Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz erhebliche Zweifel. Denn das würde bedeuten, so von Notz, dass Millionen von Gesichtern potenzieller Krimineller in einer Datenbank erfasst werden müssten, um sie auch zuverlässig zu erkennen. Den Abgleich der Gesichtsdaten aller Menschen, die sich an Flughäfen und Bahnhöfen aufhalten, hält er zudem für einen problematischen Eingriff in die Grundrechte. Kritik übt der Grünen-Politiker auch an einem Rucksackverbot, das der Bundesinnenminister für bestimmte Großveranstaltungen in Erwägung zieht. Dann, so von Notz, müsste man Rucksäcke theoretisch auch in Einkaufszentren oder U-Bahnhöfen verbieten. In der Bild am Sonntag kündigt Thomas de Maizière an, dass sich die Besucher des diesjährigen Oktoberfests an erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gewöhnen müssten. Längere Schlangen, strengere Kontrollen, personengebundene Eintrittskarten und möglicherweise auch ein Rucksackverbot. Das sei lästig und unbequem, aber keine Einschränkung von Freiheit. Eine Einschränkung von Freiheit wäre es nach Ansicht des Ministers vielmehr dann, wenn das Oktoberfest abgesagt werden würde.
Was wirklich hinter dem Konflikt zwischen dem seit Dieselgate schwer angeschlagenen Autokonzern Volkswagen und zwei seiner sächsischen Zuliefererfirmen steht, ist nicht bekannt. Morgen sollen Gespräche über einen Kompromiss stattfinden, ohne dass Volkswagen den Rechtsweg ausschließt. Die Auswirkungen des Lieferstopps treffen mehrere Werke und rund 20.000 Mitarbeiter. Andreas Mier berichtet.
Während in mehreren VW-Werken die Produktion wegen des Teilemangels zum Erliegen kommt, setzen sich die Streitparteien wieder an einen Tisch. Am Montagmittag werde über eine Lösung weiterverhandelt, bestätigte ein VW-Sprecher. Man werde sich aber nicht erpressen oder unter Zeitdruck setzen lassen. Zwei Autozulieferer der Privent-Unternehmensgruppe haben die Lieferung von Sitzbezügen und Getriebeteilen an VW gestoppt. Auslöser des Lieferstreits soll ein insgesamt 500 Millionen Euro schwerer Auftrag für eine Lieferung von Sitzbezügen sein, die nächstes Jahr starten sollte. Das berichtet die Bild am Sonntag. Demnach wirft die Privent-Tochter Kartrim VW vor, den neuen Vertrag wegen angeblicher Qualitätsmängel ohne Vorwarnung per Fax gekündigt zu haben. Es seien aber bereits mehr als 50 Millionen Euro Entwicklungskosten angefallen. Weil VW nicht zahle, habe man auch die Lieferung von Getriebeteilen der Privent-Tochter Eskus eingestellt. Bild. Im Stammwerk Wolfsburg wird deshalb jetzt ein Produktionsstopp vorbereitet. Ab morgen läuft mindestens eine Woche lang kein Golfmodell vom Band. Mehr als 10.000 Beschäftigte gehen voraussichtlich in Kurzarbeit. Nach der Abgaskrise ist das schon der zweite Tiefschlag für Wolfsburg, sagt Oberbürgermeister Klaus Moors.
Ich finde es natürlich eine Katastrophe, was durch völlig unverständliches Handeln der Zulieferer jetzt bei Volkswagen erzwungen wird. Das geht natürlich vor allen Dingen auf Knochen auch der Beschäftigten. Und das zu einer Zeit, wo Volkswagen genau das nicht brauchen kann. Ich hoffe, dass die relativ schnell zur Vernunft kommen, aber ich befürchte fast, man muss sie zur Vernunft bringen, offensichtlich auch durch richterliche Entscheidungen.
Volkswagen hat angekündigt, sich neben den Verhandlungen den Rechtsweg offen zu halten. Der Autobauer hat beim Landgericht Braunschweig Anträge gestellt, die benötigten Teile notfalls bei den Zulieferern beschlagnahmen zu lassen. Die Gerichtsentscheidung steht noch aus. Wegen fehlender Sitzbezugteile ruht bereits die Produktion des VW Passat im Werk Emden. 7.500 Beschäftigte bekommen dort seit Donnerstag Kurzarbeitergeld und müssen damit Lohneinbußen hinnehmen. Im sächsischen Zwickau können ebenfalls ab Montag zunächst eine Woche lang keine Passat- und Golfmodelle gebaut werden. Der Stillstand schlägt auch auf die Getriebefertigung in Kassel, den Motorenbau in Salzgitter und auf das Werk in Braunschweig durch, in dem Achsen und Lenkungen gebaut werden. Insgesamt sind voraussichtlich weit über 20.000 VW-Mitarbeiter betroffen. In der Belegschaft wächst einmal mehr die Unruhe.
Ja, das macht uns schon Gedanken. Das ist also nicht so, dass das spurlos an einem vorübergeht. Man ist froh, dass man aus dem einen raus ist und jetzt fängt das nächste an. Ne?
Das wird wieder auf Rücken der Leute ausgetragen. Das ist eben die Kehrseite der Medaille, wenn man eben Sachen nach draußen gibt, dass die eben dann dementsprechend das eben auch so machen können. Ne?
Ja, schön ist es nicht. Also ich bin noch in der Ausbildung und da macht man sich natürlich Sorgen. Ne? Bisschen bedrückt.
Dieses Jahr ist Katastrophe, ja. Am 1. September bin ich 38 Jahre hier, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Ne? Ist traurig.
Wie dieser in der VW-Geschichte einmalige Konflikt ausgeht, scheint derzeit völlig offen. Branchenexperten schätzen den Schaden für Volkswagen schon jetzt auf mehrere hundert Millionen Euro.
Vor fast genau einem Jahr gingen die Bilder um die Welt, die zu Symbolen in der Flüchtlingskrise wurden. Sie zeigen einen Lastwagen abgestellt am Rand einer Autobahn in Österreich. Darin erstickten 71 Flüchtlinge. Ein Reporterteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat in den vergangenen Monaten Hintergründe über die Flüchtlinge und die Schleuser recherchiert. Kersten Mügge.
Über den Gräbern im Nordirak wölbt sich eine Plane. Der kräftige Wind soll die Blumen nicht wegfegen. Hier liegen der Bruder, der Sohn und die Tochter von Helikali begraben. Sie erstickten in dem Flüchtlings-LKW auf der Fahrt von Ungarn nach Österreich. So eine Flucht ist gefährlich, sagt er. Aber hier ist es noch gefährlicher. Man flieht auch vom Sterben. Die Flucht hat ihren Preis und dennoch kann man die Leute kaum aufhalten. Helikali erzählt, dass die Familie für die Flucht über die vermeintlich sicherere Balkanroute extra mehr Geld bezahlt hat. Die letzte Etappe begann in Serbien. Schleuser haben die drei zusammen mit anderen Flüchtlingen zu Fuß über die Grenze nach Ungarn gebracht. Dann ging es mit einem LKW weiter. 71 Flüchtlinge aus dem Irak, Afghanistan und Syrien stiegen ein. Fünf Leute quetschen sich auf einen Quadratmeter, rasch wurde die Luft knapp. Wahrscheinlich waren noch vor dem Erreichen der österreichischen Grenze alle Insassen erstickt. Kurz hinter der Grenze stellten die Schleuser den Lastwagen in einer Pannenbucht ab. Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle Schleuserkriminalität des österreichischen Bundeskriminalamts, geht davon aus, dass die Täter wussten, was passiert war.
Wie kann es sein, dass man diese Menschen einfach so zurücklässt, einfach hineinzwingt, ja, es zulässt, was da passiert ist und dann wie Müll irgendwo hinstellt.
Als die Polizei den Lastwagen öffnete, kochten die toten Körper regelrecht. Alles war durchtränkt von Leichenflüssigkeit, Blut und Urin. In der Zeit danach gelang es den Ermittlern, einiges über die Schleuser herauszufinden. Die Gruppe, die diese Flucht organisiert hat, soll für 30 weitere Fahrten verantwortlich sein. Darunter auch eine mit einem ähnlichen Kühllaster in Sachsen. Auch bei dieser Fahrt drohten Flüchtlinge zu ersticken. Der Fahrer Ilmaz A. ist in Sachsen zu einer 4,5-jährigen Haftstrafe verurteilt, wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusen von Ausländern. Im Gefängnis gibt der NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung ein Interview. Über seine Auftraggeber sagt er:
Sie suchten ständig neue Fahrer. Ich war mit Sicherheit nicht der Einzige in Ungarn, der für die Organisatoren gefahren ist. Für diesen Job wird man immer Leute finden. Wenn die Leute hören, dass sie zum Beispiel 1000 Euro pro Fahrt verdienen können, dann werden sie selbstverständlich da mitmachen. Wer sollte das schon ablehnen?
Kopf der Gruppe soll ein Afghane sein, Samsor Jamal El. Ilmaz A. beschreibt ihn so:
Samso Jamal ist derjenige, der das Geld für alles gibt. Er spricht mit den Flüchtlingen und Samso hat auch Kontakt mit den Schleusern in den Herkunftsländern.
Schleusernetzwerke wie diese Gruppe konnten und können mit ihrem Geschäft rasch und relativ gefahrlos viel Geld verdienen, erklärt Gerald Tatzgern vom österreichischen Bundeskriminalamt.
Das heißt, je mehr Leute sie wo hineinpferchen in einen Lastwagen, umso höher ist ihr Profit. Und was dann endlich passiert mit den Menschen, dürfte ihnen ziemlich egal gewesen sein, weil die Bezahlung schon im Vorhinein stattfand.
Die insgesamt 6 Mitglieder der Schleuserbande sitzen derzeit in Ungarn in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen sie laufen noch. Mit der Anklage wird für den Herbst gerechnet.
In wenigen Stunden findet im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro die Abschlussfeier der Olympischen Spiele statt. Deutschland landet im Medaillenspiegel mit 40 Auszeichnungen auf Platz 5. 17-mal Gold, 10-mal Silber und 13-mal Bronze. Die holten zuletzt die Handballer. Thorsten von Wege hat ihr Spiel verfolgt.
Es hat geklappt. Deutschland hat Olympiabronze im Handball. Das ist ein Ziel, das man beim Deutschen Handballbund noch gar nicht so auf der Uhr hatte, als es nach Rio ging. Denn die Mannschaft ist ja noch so jung, aber eben schon so gut. Es reichte zu einem 31-25 gegen Polen. Ein Erfolg, der eigentlich so ab Mitte der zweiten Halbzeit völlig ungefährdet war. Nur in der Startphase hatten die Deutschen ein bisschen Mühe mit dem Gegner. Aber dann setzte man sich durch, setzte sich ab, hatte zum Teil einen 7-Tore-Vorsprung am Ende. War es dann nur noch Jubel bei der deutschen Mannschaft. Die freut sich über die Bronzeplakette. Mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Edelmetall, das der Deutsche Olympische Sportbund hier aus Rio mit nach Hause bringt. Für die Handballer war es überhaupt zum ersten Mal Bronze in der Geschichte Olympischer Spiele. Nach Gold- und Silbermedaillen hat man jetzt also im Deutschen Handballbund den Medaillensatz komplett.
In wenigen Stunden also die Abschlussfeier. Trotz der Pfiffe bei der Eröffnung, Sebastian Krause sieht dieses Finale optimistisch.
Mit ganz viel Samba und einer großen Karnevalsparty im Maracanã-Stadion will sich Brasilien von der Sportwelt verabschieden. 200 Profitänzerinnen und Tänzer, 3000 Künstler und Statisten sollen für Emotionen und Überraschungen sorgen. Ein Fest, um alle Sorgen über Bord zu werfen, kündigen die Choreografen der Abschlussfeier an. Aber auch mit melancholischen Momenten, weil die olympische Flamme erlöschen wird. Die Athletinnen und Athleten werden alle gemeinsam einlaufen und Kanu-Doppel-Olympiasieger Sebastian Brendel trägt dann die deutsche Fahne.
Das ist die größte Ehre für einen Sportler nach den Olympischen Spielen, als erfolgreichster die Mannschaft rauszuführen aus dem Stadion oder sich zu verabschieden. Ein großer Moment in meiner Sportlerkarriere.
Brasiliens Übergangspräsident Michel Temer, der bei der Eröffnungsfeier ausgepfiffen worden war, wird bei der Schlussfeier nicht erscheinen, dagegen aber Japans Premier Shinzo Abe. Japans Hauptstadt Tokio wird die Olympischen Spiele 2020 ausrichten und soll in einer 8-minütigen Showeinlage die Gelegenheit bekommen, schon mal einen Vorgeschmack auf die nächsten Sommerspiele zu geben.
Das IOC und sein deutscher Präsident Thomas Bach sind schwer in die Kritik geraten. Zu lascher Umgang mit den Dopingergebnissen, Milliardeneinnahmen aus den Übertragungsrechten, aber eine bleibende Schuldenlast für Brasilien, mal abgesehen von den anderen Mängeln im olympischen Dorf oder den schlechten Verkehrsverbindungen. Hat Olympia so noch eine Zukunft? Hören Sie den Kommentar des Tages von Markus Tepper.
Am 2. Oktober 2009 war in Kopenhagen die Welt in Ordnung. Das IOC vergab dort die Spiele der 31. Olympiade an Rio de Janeiro. Brasiliens Präsident Lula weinte vor Glück, an der Copacabana jubelten Zehntausende beim Public-Vergabe-Viewing und dem IOC bescherte die Wahl Rios ein gutes Gefühl. Brasilien boomte Ende der Nullerjahre, schickte sich an, in die Top-Liga der Wirtschaftsnationen aufzurücken. Weniger Kriminalität und Gewalt, dafür Jobs und ein bisschen mehr Wohlstand für viele Brasilianer. Dazu Samba, Strand und Zuckerhut, Olympia erstmals in Südamerika, Rio war der Kandidat der Herzen im IOC. Und heute, 7 Jahre später, der Boom ist vorbei. Wirtschaft und politische Klasse Brasiliens versinken in der Krise. Olympia ist ein Sanierungsfall, am Leben gehalten mit staatlichen Notkrediten und mutmaßlich auch vom IOC, das eigentlich für seine straffe Kassenführung bekannt ist. Frage: An welcher Stelle hätte man auf die Notbremse treten müssen, als die Wirtschaft abstürzte, die politische Krise ausbrach und Olympia für die Cariocas zur Last wurde? Und hätte ein Entzug der Spiele diese Last wirklich genommen oder die Krise nur verschärft, auch für Seele und Stolz der Brasilianer? Auf diese Fragen gibt es keine Antworten, dafür aber weitere interessante Fragen, die sich das IOC künftig bei Olympiavergaben stellen muss. Wie nachhaltig kann ein Land Spiele organisieren, und zwar finanziell wie umweltverträglich? Wie stabil oder besser, wie robust sind Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Demokratie? Geht Olympia nicht vielleicht auch eine Nummer kleiner, den Verhältnissen des Gastlandes angepasst? Welche anderen, größeren Aufgaben hat dieses Land vielleicht zu schultern als eine 17-tägige Sportparty? Und wird Olympia die Einwohner auch dann noch glücklich machen, wenn diese Party vorbei ist? Fragen, die nicht in den hochglänzenden Bewerbungsunterlagen der Olympiakandidaten beantwortet werden, sondern die jedes IOC-Mitglied in seinem Kopf, in seinem Herzen und in seinem Gewissen bewegen muss. Dann wird vielleicht nicht der Kandidat der Herzen gewinnen, sondern der von Weitblick und Vernunft.
Markus Tepper kommentierte im Echt des Tages von NDR Info und WDR 5. In Köln hat die weltgrößte Computer- und Videospielmesse Gamescom ihr Besucherniveau halten können. Lediglich die Zahl der Fachbesucher sank leicht. Neu waren diesmal die Sicherheitskontrollen, doch die Fans schreckte das nicht ab. Martin Schütz mit einer Bilanz.
345.000 Besucher sind in den vergangenen Tagen zur Gamescom gekommen. Genauso viele wie im Vorjahr, als die Gamescom einen Besucherrekord aufgestellt hatte. In diesem Jahr fand die Messe aber unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Ein Ring von Ordnern, Security-Leuten und Polizisten hatte das Kölner Messegelände umschlossen. Waffenattrappen waren verboten, Taschen wurden penibel kontrolliert und an den Eingängen hatten sich lange Schlangen gebildet. Aber Katharina Hammer strahlt. Sie ist die Geschäftsführerin der Kölnmesse.
Also für uns ist die Gamescom 2016 ein voller Erfolg. Es ist alles glatt gegangen und diese Vorkehrungen waren auch eher Prävention und auch Vertrauensbildung in die Sicherheit ans Gelände.
Die Fans von Computer- und Konsolenspielen hatten sich zwar im Vorfeld über die rigiden Maßnahmen beschwert, auf der Messe war von schlechter Stimmung aber wenig zu spüren. Viele Gamer hatten sich auf die Kontrollen eingerichtet und haben den Besuch der Gamescom dann auch genossen.
Es war super, die Sicherheitskontrolle war auf jeden Fall deutlich stärker als letztes Jahr und man fühlte sich sehr sicher. Und die Security war auch total nett und Games waren toll. Ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen.
Hat ziemlich viel Spaß gemacht, hier rumzulaufen, wieder mal die ganzen Stände zu sehen. Die Leute waren cool, die Stimmung war cool, das hat gepasst für mich.
Es ist mega viel los, aber das ist ja normal.
Gerade das Schlangestehen gehört beim Besuch der weltgrößten Publikumsmesse für Computer- und Videospiele schon traditionell dazu. In diesem Jahr gab es bei einigen Spielen Wartezeiten von teilweise 2, 3 und sogar 4 Stunden. Eine Neuigkeit ist aber schon jetzt für die Gamescom 2017 bekannt. Die Messe soll ab dem kommenden Jahr an einem festen Termin stattfinden. Bisher hing der immer davon ab, wann in Nordrhein-Westfalen Schulferien sind. Das ändert sich jetzt, sagt Maximilian Schenk vom Branchenverband Interaktive Unterhaltungssoftware, der die Gamescom organisiert.
Weil die Gamescom so erfolgreich ist. Wir sind weltweit in vielerlei Hinsicht das größte und wichtigste Event unserer Branche. Wir werden weltweit beachtet. Und da ist es einfach wichtig, dass die ganze Welt weiß, wann ist es? Es ist in Zukunft immer in der letzten vollen Augustwoche. Das wird weltweit verstanden und jetzt weltweit auch gewusst und im Kalender verankert.
Und dann gibt es noch eine Neuigkeit für 2017. Die Gamescom beginnt in Zukunft immer dienstags und endet samstags.
Die Baltische Republik Lettland hat heute der Wiedererlangung der Unabhängigkeit vor 25 Jahren gedacht. In den Wirren des Umsturzversuches in Moskau hatte sich Riga am 21. August 1991 endgültig von der damaligen Sowjetunion losgelöst. Lettland war 1940 von der Sowjetunion annektiert worden und kam von 1941 bis 1944 vorübergehend unter das Besatzungsregime der deutschen Wehrmacht. Carsten Schmiester über eine Region, die heute erneut Angst vor dem großen Nachbarn Russland hat.
Wenn man in diesen Wochen durchs Baltikum reist, dann hört man einen Satz ganz besonders oft: nie wieder Russisch. Mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Die Menschen sind froh und sie sind stolz, aber sie sind auch besorgt. Spätestens seit der russischen Krim-Annexion. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite wird nicht müde, vor Moskau zu warnen. Was Russland getan hat, sehe ich nicht nur als Bedrohung für die Ukraine, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft. Da sollen mit brutaler Gewalt die Landkarte Europas neu gezeichnet und die politische Nachkriegsarchitektur ausgehöhlt werden. Und auch ihr lettischer Kollege Raimonds Vejonis sieht den großen Nachbarn als größte Gefahr. Zur schlimmsten Zeit der Ukraine-Krise nahm auch er überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund. Die Russen demonstrieren ihre Macht. Ihre Außenpolitik geht so. Erst rollt eine Propagandawelle über die Länder hinweg, auf die sie ihr Auge geworfen haben. Die Botschaft ist, euch Balten geht es schlecht. Eure Löhne sind niedrig, keiner beschützt euch. Dann kommen wirtschaftliche Sanktionen und schließlich Militärübungen. Mit dieser komplexen Strategie wollen sie uns einschüchtern. Inzwischen sind die Balten wieder ein wenig gelassener. Ihre Forderung nach mehr westlicher Militärpräsenz ist zumindest teilweise erfüllt. Vor Grybauskaites Amtssitz in Vilnius weht neben der litauischen Flagge demonstrativ auch die der NATO. Hoch im baltischen Norden, in der Nähe der estnischen Hauptstadt Tallinn, hat Oberstleutnant Veikkovello Palm sein Hauptquartier. Er ist Kommandeur der 1. estnischen Infanteriebrigade, einem selbstbewussten Teil der nur knapp 6.000 Mann starken Streitkräfte des Landes. Unsere wichtigste Aufgabe ist die Verteidigung der Heimat. Da haben wir uns in den vergangenen Jahren bemerkenswert weit entwickelt. Unglücklicherweise. Nicht, dass wir das wollten, aber wir sind ziemlich schlagkräftig und wir sind bereit. Natürlich weiß Palm, dass er im Fall eines Angriffs ohne NATO-Hilfe nicht viel ausrichten könnte. Aber er rechnet nicht damit, dass es zu diesem Angriff kommt. Dafür sei Russland vor allem wirtschaftlich zu schwach. Und was ist mit den zumindest zahlenmäßig starken russischstämmigen Minderheiten, vor allem in Estland und Lettland? Eine Gefahr von innen? Martins Hirsch meint das nicht. Der Sozialwissenschaftler aus Riga hat sich mit diesen Minderheiten beschäftigt. Ergebnis: Der größte Teil ist längst in die lettische Gesellschaft integriert und das gilt besonders für die Jüngeren. Ja, sicher. Und dann schauen Sie mal auf die Staatenlosen. Die meisten von ihnen sind 46 Jahre alt oder älter, genau wie die nur russisch sprechenden Letten. Also das Problem wird mit der nächsten Generation kleiner. Putins derzeitige Propaganda zielt nach seiner Überzeugung also mittelfristig ins Leere und erreicht auch heute nur diejenigen, die noch immer von den alten sowjetischen Zeiten träumen. Was jüngere Balten wie den 38-jährigen Edward aus Litauens Hauptstadt Vilnius allerdings nicht wirklich beruhigt. Im Moment fühlt man sich zwar einigermaßen sicher, aber ganz sicher war es hier ja nie und die Menschen haben damit gelebt. Wir tun das auch. Die Geschichte wiederholt sich, aber wir hoffen, dass das nur für gute Zeiten geht. Vergessen wir besser nicht, dass es auch schwere Zeiten gegeben hat.
Miami Beach ist einer der bekanntesten Strände in den USA. Touristen aus aller Welt genießen dort die Sonne Floridas und vergnügen sich in den zahlreichen Strandbars vor der bezaubernden Architekturkulisse. Doch dort hat es jetzt 5 lokal übertragene Zika-Infektionen gegeben. Die US-Gesundheitsbehörde warnt deshalb Schwangere vor Reisen nach Miami Beach aus den USA, berichtet Martin Ganselmeier.
Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, bestätigte, dass sich 5 Menschen in Miami Beach mit dem Zika-Virus infiziert haben. 2 Einwohner von Miami und 3 Touristen. Damit steht fest, dass Gelbfiebermücken das Zika-Virus jetzt auch auf dem US-Festland verbreiten, nachdem es in den vergangenen Wochen bereits 30 lokal übertragene Fälle in Miamis Künstlerviertel Wynwood gab. Floridas Gouverneur versuchte dennoch, Touristen und Einwohner zu beruhigen. Wir sprühen schon intensiv gegen Mücken. Wir tun alles Mögliche, um Schwangeren in Florida zu helfen. Wir sind ein sicherer Bundesstaat und werden es bleiben. Die Politiker in Florida befürchten, dass die lokalen Zika-Fälle die Touristen abschrecken, zumal die US-Gesundheitsbehörde am Freitag eine Reisewarnung veröffentlichte. Schwangere sollten nicht mehr nach Miami Beach reisen. Über 15 Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Miami und sie geben fast 25 Milliarden Dollar aus. Dana Bader aus Chicago will lieber auf Nummer sicher gehen. Die schwangere Mutter sagte dem Sender CBS, sie habe ihren Miami-Urlaub sofort storniert. Ich will kein Versuchskaninchen sein und will, dass auch mein ungeborenes Kind das nicht wird. Die Geburtsschäden durch Zika sind so verheerend, das ist das Risiko nicht wert. In mittel- und südamerikanischen Ländern hat das Zika-Virus bei Schwangeren dazu geführt, dass ihre Kinder mit Mikrozephalie zur Welt kamen, also mit ungewöhnlich kleinen Köpfen. Bei Erwachsenen wirkt sich Zika dagegen nur wie eine leichte Grippe aus. In Ausnahmefällen kann es allerdings auch bei Erwachsenen zu Nervenentzündungen und Lähmungen an den Gliedmaßen kommen. Doch es sind vor allem Schwangere, wie Katrina Barnard, die derzeit in Miami Angst haben. Ich bleibe die meiste Zeit drinnen. Die Kinder spielen drinnen. Wir machen unseren Sport drinnen. Alles in Innenräumen. Noch bleiben die Touristen in Miami Beach. Die Menschen am Strand haben sich mit Mückenspray eingedeckt. Vor den Strandbars sollen Aromakerzen die Mücken verscheuchen. Und überall sind städtische Mitarbeiter von Haus zu Haus unterwegs, um Insektizide zu versprühen. US-Präsident Obama hatte schon vor Wochen den Kongress aufgefordert, 2 Milliarden Dollar Sofortmittel zur Zika-Bekämpfung freizugeben. Doch die Abgeordneten gingen in den Sommerurlaub, ohne die Soforthilfe zu beschließen. Und auch jetzt sehen sie keine Notwendigkeit, ihren Urlaub wegen Zika zu unterbrechen.
Zum Schluss gucken wir noch auf die Ergebnisse im DFB-Pokal. In der ersten Runde ist den Sportfreunden Lotte heute eine Sensation gelungen. Der Drittligist besiegte den Bundesligisten Werder Bremen mit 2:1. In die zweite Runde eingezogen sind die anderen Bundesligisten Leverkusen, Hoffenheim und Darmstadt. Eintracht Frankfurt und Mainz konnten sich beide erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Ausgeschieden sind dagegen der MSV Duisburg und Bochum. Das Echo des Tages ist wie immer als Podcast verfügbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.